Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. Gestern war der Tag der Deutschen Einheit und solche Jahrestage erinnern uns an große Ereignisse und Wendepunkte in der Geschichte. Die deutsche Wiedervereinigung hat uns zum Beispiel gezeigt, dass Grenzen überwunden werden können und dass man zusammen immer stärker ist als alleine. Auch die aktuellen großen Herausforderungen schaffen wir nicht, wenn wir gegeneinander kämpfen. Das beste Beispiel dafür ist die Energiewende, die für den Klimaschutz so entscheidend ist. Die Energiemärkte sind weltweit vernetzt und auch das Klima kennt keine Landesgrenzen. Der Öko-Energieversorger Polarstern engagiert sich deshalb kräftig für die weltweite Energiewende. Pro Kundin investieren sie in neue Ökokraftwerke, sowohl in Deutschland als auch in Entwicklungsländern wie Madagaskar. Gleichzeitig haben sie Ökostrom- und Ökogastarife für verschiedene Haushalte und deren Bedürfnisse. Und als Mitglied der Gemeinwohlökonomie setzt sich Polarstern außerdem nachweislich für einen gesunden Planeten und eine lebenswerte Zukunft von uns allen ein. Wenn ihr das genauso super findet wie wir, dann schaut doch mal bei Polarstern vorbei. Mit einem Wechsel zur Ökoenergie von Polarstern unterstützt ihr wirklich nachhaltigeres Wirtschaften. Und wer mit dem Code Wochendämmerung wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 4. Oktober 2024 mit dem Krieg in der Ukraine.
Der Zukunft.
Einem Mord in Russland.
Eingaben.
Dem Krieg im Nahen Osten.
Butter.
Einem Lehrerpranger.
Bahnreisen.
Einer guten Nachricht.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein.
Bisschen viel Krieg, hä?
Ich habe ein bisschen viel Krieg mitgebracht. Ja, es tut mir leid, die Welt hat ein bisschen viel Krieg zu bieten aktuell. Wir fangen mit der Ukraine an.
Ich weiß gar nicht, ist im Moment eigentlich mehr Krieg als früher?
Ich glaube ja.
Oder ist der nur näher an uns?
Ich glaube, es ist auch wirklich so viel wie lange nicht. Also es ist tatsächlich mehr. Es ist aber auch an uns TM näher durch die Ukraine, durch den Nahen Osten und die Verbundenheit mit Israel. Klar, die Konflikte und Kriege, die jetzt, weiß ich nicht, auf dem afrikanischen Kontinent stattfinden, sind auch schlimm und wir nehmen sie trotzdem immer wenig, also etwas weniger wahr, also medial oder auch in der politischen Diskussion. Aber ich habe jetzt nicht nachgeguckt, das könnte der Faktencheck heute mal machen. Ich bin mir recht sicher, dass es selten oder lange nicht mehr so viele Konflikte und Kriege gab wie aktuell. Wir gucken jetzt aber auf die Ukraine. Die Lage aktuell in der Ukraine ist die, habt ihr bestimmt auch schon gehört, die Stadt Vuhledar wurde diese Woche von Russland eingenommen. Das ist eine Stadt, die auch schon lange unter Beschuss stand und die aber, so hat es der österreichische Oberst Markus Reisner, den ich ja immer ganz gerne konsultiere, wenn ich mich dafür interessiere, was gerade in der Ukraine los ist, das hat er erklärt, dass von dort eben wichtige Versorgungslinien der Russen auch angegriffen wurden, also von Vuhledar aus. Das heißt, das ist jetzt für die Ukraine gar nicht mehr so möglich. Und der Reisner hat auch gesagt, dass jetzt, wo die Stadt gefallen ist, eben das auch dazu führen könnte, dass in Pokrovsk der nächste Kessel entstehen könnte. Das war nämlich das, was in Vuhledar sozusagen gedroht hatte. Also wenn sie sich nicht zurückziehen, die ukrainischen Soldaten, dann wären sie wahrscheinlich eingekesselt worden. Dann hatte Selenskyj, da waren wir im Urlaub gerade, einen Plan für den Sieg der Ukraine vorgelegt oder Victory Plan, wie es so in den internationalen Medien immer genannt wurde. Und mit dem wollte er eigentlich so eine Art Welttournee machen. Er war in den USA und hat dort mit Joe Biden gesprochen, mit Kamala Harris gesprochen, mit, ich glaube, auch Donald Trump. Zumindest wollte er mit dem auch sprechen, weil man weiß ja nicht, was im November bei den Wahlen rauskommt. Und er würde schon ganz gern, ich sag mal, vorher dafür sorgen, dass, egal was dabei rauskommt, die Ukraine nicht allzu sehr darunter zu leiden hat. Dieser Siegesplan sozusagen beinhaltet vor allem vier Punkte. Das eine ist Sicherheitsgarantien für die Ukraine, also so ein bisschen wie die NATO-Mitglieder es sicher in Artikel 5 auch gegenseitig zusichern. Also wenn wir angegriffen werden, wird zurück angegriffen sozusagen.
Also nicht so ein Minsk II-Ding, was die Russen dann wieder
Nee, okay. Genau. Dann ging es darum, dass die Ukraine Unterstützung braucht. Die hatte ja relativ viel russisches Gebiet eingenommen. Also je nachdem, womit man das vergleicht, ist es viel oder nicht so viel in Kursk und in Belgorod. Und um das halten zu können, brauchen sie eben auch Unterstützung, natürlich in Form von Waffen mal wieder. Und überhaupt, also Waffen sind eben der große dritte Punkt dieses ganzen Plans. Sie brauchen Waffen auch für lange Strecken und auch die Erlaubnis, diese Waffen auch für lange Strecken einsetzen zu können. Und natürlich auch finanzielle Unterstützung, was dann Punkt 4 macht. Also um diesem ganzen russischen Angriff, der ja nun schon 2,5 Jahre lang geht, irgendwie standhalten zu können und auch das, was kaputt gemacht wird, dann Infrastruktur wieder aufbauen zu können, brauchen sie einfach Geld. So.
Es ist ja zunehmend ein Armutszeugnis für die freie Welt. Ne? Weil ja. Ich glaube ja immer noch, dass wenn wir wirklich wollten, wären die Russen da längst raus.
Voll. Das war auch was der Reisner gesagt hat. Also der war gestern wieder beim ZDF heute live zugeschaltet. Und da wurde er auch gefragt, was kann denn eigentlich die Ukraine jetzt tun oder welche Möglichkeiten hat sie noch, sich zu wehren? Und er sagt da relativ einfach.
Die Ukraine kann das erreichen, was sie in der Lage ist zu tun, wenn der Westen sie unterstützt. Wir müssen verstehen, dass die Ukraine nunmehr sehr eingeschränkt in der Lage ist, selbst die Ressourcen zu produzieren, die sie braucht, um diesen Krieg führen zu können. Circa 80% der kritischen Infrastruktur der Ukraine ist zerstört und beschädigt. Das heißt, es gibt keine großen Rüstungsunternehmen mehr, die das produzieren, was gebraucht wird. Und damit liegt die Verantwortung beim Westen, der sich entscheiden muss, ob er die Ukraine unterstützt oder nicht.
So, also eigentlich kann man dieses Zitat wahrscheinlich jede Woche wieder neu abspielen.
Ja, ja.
Und das Traurige ist, dass jetzt dieser Victory Plan oder Siegesplan, damit war Zelensky, wie gesagt, in den USA, da hat es nicht wirklich viel Applaus dafür gegeben. Joe Biden und Harrison gerade total zurückhaltend. Ich vermute, weil die Ukraine gerade kein Thema ist, mit dem man im Wahlkampf in den USA punkten kann. Man hat der Ukraine Langstreckenwaffen zugesagt, aber die haben wieder nicht die nötige Reichweite, die die Ukraine eigentlich bräuchte, um wirklich einen Unterschied zu machen. Und gerade diese Stadt Vuhledar, die eingenommen wurde diese Woche, ist ein gutes Beispiel dafür, was es heißt, einen Unterschied zu machen. Denn dass diese Stadt gefallen ist, das liegt wohl auch daran, zumindest nach Einschätzung von Oberst Reisner, dass die Ukraine eben nicht die notwendigen Waffen mit der notwendigen Reichweite hatte. So. Das heißt,
ich bin ja mittlerweile, glaube ich, ja eher daran, dass wir die Ukraine früher oder später fallen lassen werden.
Ich will da nicht dran glauben. Ich kann da auch nicht dran glauben und ich glaube auch nicht daran, ehrlich gesagt.
Ich habe nicht das Gefühl, als würde das besser, was wir für die tun.
Ich glaube nicht, dass wir sie fallen lassen. Ich glaube, wir sind geizig. Warum wir das sind, verstehe ich nicht. Aber es ist so, also man gibt nur das Nötigste raus, so dass sie sich gerade so verteidigen kann und gerade so nicht von Russland eingenommen wird, aber eben keinen Unterschied machen kann, ja.
Naja, aber im Grunde braucht es ja nur einen großen Schlag von Russland, um genau diese Balance zu seinen Gunsten zu verändern. Das ist, ne, also im Moment scheinen wir ja da irgendwie so eine Art Gleichgewicht zu halten und Russland muss nur einmal eine strategisch kluge Entscheidung treffen und dann ist dieses Gleichgewicht, ist das weg. Und was machen wir dann? Ah ja, sorry Ukraine.
Ja.
Redet ihr jetzt halt Russisch.
Also ich glaube nicht, dass es diesen einen großen Schlag der Russen gibt, zumindest aktuell nicht, weil sonst hätten wir den schon gesehen. Ich glaube, das ist etwas, was Putin dringend gebrauchen könnte, nämlich mal wieder einen Erfolg in der Ukraine vorzuweisen. Mhm. Bis auf dass die immer mal wieder hier und da eine Stadt einnehmen, ist der große Erfolg ja trotz allem auch für Russland ausgeblieben. Das heißt, meine These bleibt, es wird genau so viel geliefert und gegeben, dass die Ukraine sich irgendwie halten kann, um sich da auch nicht die Blöße zu geben, dass man die Ukraine hat fallen lassen wahrscheinlich. Ne? Also dass man eben diesen Vorwurf nicht machen kann.
Hat uns in Afghanistan auch nicht interessiert. Ne?
Ja, ich glaube, das sind auch nochmal zwei sehr verschiedene Paar Schuhe. Aber ja, tatsächlich, ich bin auch zunehmend irritiert. Das ist tatsächlich einer der wenigen Fälle, wo mich interessieren würde, ob es nicht besser wäre, wir hätten eine CDU-Regierung, weil ja aus der CDU tatsächlich nochmal viel schärfere, klarere Ansagen kommen, als ich es aus der SPD wahrnehme. Das Schlimmste war gestern bei dieser Friedensdemo hier in Berlin.
Das für diese Russland-Demo, ne?
Ja, also es war eine Demonstration für den Frieden. so wurde es angekündigt und das wäre ja auch okay, aber tatsächlich war es eine Demo gegen die Ukraine, muss man einfach so sagen. Mhm. Da waren so, die Hauptfigur war Sarah Wagenknecht, da weiß man dann schon, ne, also die steht einfach für Anti-Ukraine und Pro-Putin-Politik. Und der Mitveranstalter Rainer Braun, der ist ein uralter Friedensbewegter und ich glaube, der hat auch mal coole Sachen gemacht. Ich weiß nicht, wo der falsch abgebogen ist. Spätestens als er antisemitische Parolen von Ken Jebsen verharmlost hat, ist er auf jeden Fall falsch abgebogen. Und den Ukraine, der hat auch der Ukraine schon das Selbstverteidigungsrecht abgesprochen, also von Anfang an im Grunde abgesprochen. Also solche Leute waren da.
Ich glaube ja, dass diese ganzen Friedensbewegten eigentlich anti-westlich sind. Mhm. Und das aus dieser, hatte ich vor ein paar Jahren, als es mit der Ukraine da losging, hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass diese Ami-Go-Home, also diese US-Feindlichkeit, ja, dass wir die in den 80er Jahren auf eine sehr ungünstige Weise verinnerlicht haben. Ich glaube, dass wir alle damals schon falsch abgebogen sind und einige von uns, Hofreiter zum Beispiel, glücklicherweise die Kurve nochmal gekriegt haben und viele halt nicht. Und das sind dann die, die bei diesen vermeintlichen Friedensdemos jetzt gerade auftauchen.
Ja, ja, und es ist halt auch so eine, da geben sich zwei Dinge die Hand, ne? Also da hat man dann auch Free Palestine-Sprechchöre gehört oder in Reden wurde dann vom Genozid im Gazastreifen gesprochen. Also das passt für mich ganz gut ins Bild. Was nicht so ins Bild passt, ist, dass Ralf oder Rolf, jetzt muss ich wieder nachdenken, Stegner von der SPD, dort
Horst.
Auch
Horst Stegner.
Also Rolf Mützenich Stegner, das ist bei mir im Kopf irgendwann mal durcheinander gewürfelt, einfach weil sie auch beide dafür stehen, die Ukraine eben nicht unbedingt so unterstützen zu wollen und dieses ja in Frage stellen der Ukraine und der Motive der Ukraine und sowas ist bei denen so ein bisschen vertreten. Und der hat dann eine Rede gehalten oder hätte gerne eine Rede gehalten, weil das hat er nicht so richtig geschafft. Der hat nämlich einen entscheidenden strategischen Fehler gemacht. Er hat sich auf die Bühne gestellt vor solche Leute, also lass es 10.000, 20.000, ich weiß es nicht, es gibt sehr unterschiedliche Zahlen, deswegen man weiß nicht, wie viele da wirklich waren. Er hat sich dahingestellt und hat am Anfang seiner Rede vom Selbstverteidigungsrecht der Ukraine gesprochen und wurde dann den Rest seiner Rede einfach ausgebuht und ausgepfiffen.
Weiß mal, wes Geistes Kind das da ist. Das ist Wagenknecht, ne? War das eine Wagenknecht-Veranstaltung?
Naja, die war da auf jeden Fall eine sehr zentrale Figur und hat auch da geredet und ich glaube, weiß jetzt nicht, ob sie ein Mitveranstalter, also es ist ein größeres Bündnis gewesen, auch die Linke war dort vertreten
die lernt auch nicht, oder?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, das war eine Wagenknecht-Veranstaltung, aber sie war sicherlich
es war auch nicht keine
Wagenknecht-Veranstaltung. Und ich bin da ja ganz bei Michael Roth von der SPD, der hat im Spiegel was Schönes gesagt, nämlich, ich zitiere ihn, wir haben uns von der AfD und Sarah Wagenknecht in eine Falle locken lassen. Sie und ihre nationalistisch-populistische Bewegung haben den Friedensbegriff gekapert. Und das finde ich wirklich ein Problem, weil ich bin vor 2 Jahren auch noch auf einer Demo für den Frieden gegangen, aber da haben wir halt gegen Russland demonstriert und für die Ukraine. Und ich finde es schon krass, was da diese Wagenknecht-Truppe und AfD und Ken Jebsen-Verharmlose und wie sie alle heißen, für eine Täter-Opfer-Umkehr einfach geschafft haben und das auch wirklich auf eine große Bühne bringen und ja leider dann auch medial immer noch so hofiert werden damit. Also das finde ich das eigentlich Schlimme. Sarah Wagenknecht, es gab irgendwie, glaube ich, vor einer Woche oder so im Übermedien-Newsletter mal so eine kleine Aneinanderreihung, wie oft die Frau in den Medien zu sehen ist, allein seit sie gesagt hat, sie gründet eine eigene Partei. Und das ist schon irgendwie absurd. Also was, ja, egal. Das hat mich sehr geärgert jedenfalls. Und so viel zur Ukraine. Und dann mache ich mal direkt weiter. Wir gucken nach Russland, denn Russland hat Nawalny vergiftet. Das hat zumindest die Times diese Woche berichtet. Die Spekulation gibt es ja schon lange. Seine Frau hat eh nicht gedacht, dass der an einem natürlichen Tod gestorben ist, wie es ja immer behauptet wurde. Wobei so die genaue Todesursache auch immer nicht so ganz klar gemacht wurde durch die russischen Behörden. Also da hieß es, es sei ein Syndrom des plötzlichen Todes, plötzliches Todessyndrom gewesen.
Also, das gibt es ja wirklich, ne? Ein Sudden Adult Death Syndrome.
Genau, es ist meistens akutes Herzversagen. Und jetzt hatte The Insider, das ist eine russische Investigativ-News-Plattform, interne Dokumente geleakt, in denen die Ärzte von Nawalny von einem starken abdominalen Schmerz geredet oder geschrieben hatten. Das hätte Nawalny berichtet. Außerdem hätte er sich erbrochen. So. Und diese beiden Sachen wurden aber aus dem offiziellen Bericht dann gestrichen. Auch genau wie Hinweise darauf, dass man von diesem Erbrochenen auch Proben genommen hätte. Also da gab es wohl auch interne Dokumente, die das dokumentiert haben. Davon war nirgendwo die Rede und deswegen sagt die Insider jetzt, sie hätten mit Medizinern und so weiter gesprochen und diese Symptome und dass man das auch verschwinden lassen hat, sei eigentlich ein Hinweis darauf, dass Nawalny vergiftet worden sei. Jetzt bin ich ein bisschen stutzig geworden, weil ich kenne mich, ich bin keine Ärztin, keine Medizinerin und nix, aber ich weiß, dass Herzinfarkte oder eben Probleme mit dem Herzen sich auch darin äußern können, dass man Schmerzen im Magen oder gefühlt Magenschmerzen hat oder abdominale Schmerzen hat und dass man sich da auch manchmal übergeben kann. Und deswegen frage ich mich, weil ich fand es erstaunlich, dass nicht alle Medien gleichermaßen darüber berichtet haben, dass es so aussieht, als sei Nawalny vergiftet worden. Also ich habe es gelesen, glaube ich, bei der NZZ und die Times hatte das und noch so ein paar andere, aber jetzt war jetzt nicht groß in den Nachrichten bei ZDF oder Tagesschau oder im Deutschlandfunk oder so. Und vielleicht, also kann gerne die HörerInnenschaft mich darin nochmal unterstützen oder ergänzen. Vielleicht liegt es daran, dass eben diese Symptome, auch wenn sie jetzt verschwunden lassen worden sein sollten, eben nicht eindeutig auf eine Vergiftung hindeuten, sondern auch Symptome von einem Herzinfarkt sein könnten. Ja, keine Ahnung. Da schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, wenn mich das tatsächlich interessieren würde. Darüber bin ich diese Woche auch noch gestoßen.
Ich auf was ganz anderes. Die Grünen. Die Grünen sind ja momentan so das personifizierte Böse für sehr, sehr viele Menschen, weil die rechte Propaganda da sehr gut verfangen hat und die Medien auch gut mitspielen. Und natürlich wahrscheinlich auch die russischen Trollarmeen in den Social Networks da vernünftige Arbeit geleistet haben. Und weil die halt so dieses personifizierte Böse sind, ich das aber nicht glauben will, und ich sage will, weil ich sehe das wirklich nicht ein, das zu glauben, weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass die Grünen im Moment die einzige Partei sind, die eine Art positive Zukunftsvision haben oder sich überhaupt um was kümmern, was wie eine Zukunft aussehen könnte und nicht wie die CDU, die hingehen und den ganzen Tag von Werten reden und dann an den technologischen Fortschritt glauben. Und das war es dann auch im weitesten Sinne. Die Grünen haben am Montag einen, beziehungsweise die Grüne Bundestagsfraktion hat am Montag einen Zukunftskongress abgehalten. Und dazu ganz, ganz viele, wie nennt man das denn, Diskussionsvorschläge, Workshop-Papiere und sonst wie was veröffentlicht. Insgesamt 14 Themenblöcke haben sie da zur Verfügung gestellt, die dann bearbeitet oder besprochen oder diskutiert worden sind. Unter anderem dann sowas wie der Zukunftspakt für Vereinbarkeit, also so von familienpflegende Angehörige sollen da besser unterstützt werden. Das Zukunftsinvestitionsprogramm Bildung, du kriegst die grobe Richtung hin, wo es da so hingeht. Zum Beispiel haben sie diskutiert über ein Zentrum für strategische Vorausschau, das aus Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und Gesellschaft bestehen soll, die unabhängig von Parteipolitik und der nächsten Wahl arbeiten sollen, unabhängig von der Bundesregierung arbeiten soll, also nicht irgendwie sowas wie beim Bundeskanzler angesiedelt, und das Fragen beantworten soll wie, wie entwickelt sich unsere Sicherheitslage, welche Bedrohungen könnten in den nächsten Jahren für uns entstehen, welche Chancen könnten sich entwickeln, wie können wir sie nutzen, E-Fuels, Wasserstoff. Was sollten politische Prioritäten sein? Also da praktisch so ein Expertengremium, was ich gar nicht so schlecht finde als Idee. Was ich auch interessant fand, ich habe nur ein paar jetzt mitgebracht, also ich referiere das jetzt nicht alles, sonst sind wir morgen noch dran. Liest sich aber ganz schön. Ist natürlich auch, muss man sagen, ist es viel Wischiwaschi drin, ne? Weil es ist ja so, ist Politik. Politik ist ja selten konkret. Viel so, wir würden gerne, wir hätten gerne, das muss alles besser werden und solche Sachen. Was ich besonders interessant fand, war ein Plan für mehr Steuergerechtigkeit. Du hast im Moment den Umstand, dass wenn du eine Wohnung kaufst, in der du selber nicht wohnst, sondern die vermietet ist, und die nach 10 Jahren erst wieder verkaufst, ist der Gewinn, den du da gemacht hast, steuerfrei. Mhm. Das würden sie gerne abschaffen. Was ich eigentlich eine sehr gute Idee finde. Ja, weil, was soll das? Also warum, ne, du hast eine Wohnung für 100.000 gekauft, verkaufst die in 12 Jahren für 200.000, kriegst 100.000 geschenkt. Diese 100.000 sind ein Einkommen und ich finde, Einkommen sollte prinzipiell immer besteuert werden. Und das sagen die halt auch. Die wollen diese Spekulationsfrist abschaffen für nicht zu eigenen Wohnzwecken gehaltene Immobilien. Das heißt, wenn du selber drin wohnst und nach 11 Jahren für 200.000 verkaufst, dann darfst du die 100.000 komplett behalten. Weil es ja dann oft auch so ist, dass du aus dem Verkauf eine neue Immobilie finanzierst. gute Idee eigentlich. Und Sie sagen, das soll wie andere Kapitalerträge besteuert werden. Mhm. Da gibt es dann einen anderen Workshop, der auch über Kapitalerträge redet. Kapitalerträge ist ja auch so ein Problem, ne? Also du hast Kapitalerträge im Moment, also Aktiengewinne, musst du, wenn pauschal, mit 25% Abgeltungssteuer belegt. Wenn du jetzt aber ein Einkommen von, weiß ich nicht, 100.000 Euro im Jahr hast, dann ist dein persönlicher Steuersatz höher als diese 25%. Du zahlst für deine Kapitaleinkünfte aber nur einen niedrigen Steuersatz. Warum eigentlich? Ne? Könnte man auch mal drüber nachdenken. Warum ist denn nicht? Ne? Weil das ist ja leistungsloses Einkommen letztendlich, was da kommt. Das kann man, finde ich, dann auch mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern. Finden die übrigens auch, also der andere Workshop, der da stattgefunden hat. Die wollen die Gewerbesteuerbefreiung bei Immobiliengesellschaften abschaffen. Zahlen die im Moment nicht. Wenn du also nur eine Immobiliengesellschaft gründest, zahlst du halt nur Körperschaftssteuer, aber keine Gewerbesteuer. Sie wollen Share Deals abschaffen. Share Deals sind, also ich gründe jetzt die Holger Klein Immobilien AG. Ja? Und das, der gehört die Wohnung, in der ich wohne. Und jetzt möchtest du diese Wohnung gerne kaufen, dann verkaufe ich dir 90% an der Holger Klein Immobilien AG. Das heißt, du hast Durchgriff auf die Wohnung, musst aber keine Grunderwerbsteuer zahlen. Dadurch geht sehr, sehr viel Geld verloren, insbesondere den Ländern, weil denen fällt die Grunderwerbsteuer zu. Und da schlagen sie sogar was Gutes vor. Also da wird es dann tatsächlich mal konkret. Und zwar die Holländer scheinen das zu machen, finde ich ganz cool. Übernimmst du 10% der Holger Klein Immobilien AG, musst du 10%. Übernimmst du 90%, musst du 90% Grunderwerbsteuer zahlen. Finde ich auch ganz cool, ja. Was hatten sie denn noch? Mobilitätsgarantie für den ländlichen Raum.
Oh ja.
Ja, allen Bürgerinnen und Bürgern soll es möglich sein, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Mittelzentren sowie zu wesentlichen Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs ohne viele Umstiege zu gelangen. Unser Ziel, es ist erstaunlich konkret, unser Ziel, montags bis freitags von 6 bis 21 Uhr mindestens im Stundentakt, samstags und sonntags im Zweistundentakt. Das wollen sie erreichen mit Rufbussen, mit Kooperationen, mit Taxiunternehmen. Dann was, woran ich persönlich nicht glaube, autonome Midi-Busse. Also autonome Fahrzeuge mit bis zu 15, glaube ich, sind es Passagieren. Was eine tolle Sache wäre, wenn es das gäbe. Aber ich glaube nicht an autonomes Fahren in Deutschland, zumindest nicht. Ist aber ein anderes Thema. Was sie halt vor allem fordern, auch sehr schlau und was Deutschland auch sehr gut zu Gesicht stehen würde, Digitalisierung. Also das Ganze zu vernetzen, dass du halt einfach, du sitzt halt im Regio und kannst einer App sagen, ich komme um 21.30 Uhr am Bahnhof Posemuckel an, bitte schick mir einen autonomen Bus, damit ich weiter auf mein Kuhdorf kann oder sowas. Dann haben sie ein Mieten-runter-Paket in der Diskussion gehabt. Wir wollen verhindern, dass VermieterInnen durch die Möblierung einer Wohnung die Mietpreisbremse aushebeln und überhöhte Mieten verlangen. Ja, genau so. Weil du musst nur mal in Immobilien-Scout gucken, wie viele möblierte Wohnungen, da stehen ja so drei IKEA-Dinger drin, im Angebot sind und da zahlst du dann irgendwie 20 Euro für einen Quadratmeter oder sowas. Mhm. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Ja. Deswegen wollen wir die neue Wohngemeinnützigkeit stärken. Neben Steuererleichterungen braucht es dafür substanzielle Investitionszulagen durch Bund und Länder. Wir möchten die Förderung nicht nur für wenige gemeinnützige Träger, sondern auch für Genossenschaften und öffentliche Wohnungsunternehmen ermöglichen. Eins der ganz wenigen Dinge in diesem riesigen Konvolut von Vorschlägen, dass ich nicht anschlussfähig finde. Also ich halte das für nicht sinnvoll. Ich halte es für sogar eher schädlich, immer weiter staatlich zu subventionieren. Hm. Ich finde, der Staat sollte dieses Geld nehmen und selber bauen, weil wenn du das in die Kommunen legst, die Kommunen können Bauland ausweisen. Das heißt, sie können einfach sagen, hier da hinten, der Acker gehört uns. Das ist jetzt Bauland und es hat uns nichts gekostet. Sie können billiger Kredite aufnehmen, als ein Privater das kann, der dann vom Staat subventioniert werden würde. Und sie haben vor allen Dingen dauerhafte Einnahmen. Also das würde ich komplett anders aufstellen. Da würde ich wirklich sagen, nein, die öffentliche Hand baut und was die öffentliche Hand gebaut hat, das darf sie frühestens in 150 Jahren wieder verkaufen oder irgendwie sowas.
Dann haben aber auch die Leute in 150 Jahren wieder dieses Problem. Das ist ja gerade in Berlin auch so scheiße. Also dass jetzt diese ganzen restlichen sozialen Wohnungsbaugeschichten aus den 90ern ablaufen und die Leute da.
Aber das Problem hättest du, das hättest du dann ja möglicherweise auch nicht mehr, ne? Weil du hast dann klar, du musst dann die Kommunalfinanzen, die müssen halt ordentlich gehalten werden, aber du hättest dann 150 Jahre lang Einnahmen gehabt, hättest dann nochmal Einnahmen aus dem Verkauf und könntest damit vielleicht auch wieder neu bauen. Hm. Also, ne, wenn man wenn die öffentliche Hand sich dann da, zumindest was so die Investitionen und Abschreibungen und sowas angeht, einigermaßen so verhalten würden wie ein privater Investor, wäre das jetzt nicht die schlechteste Idee, denke ich. Sie wollen für uns und für nachfolgende Generationen ein gutes, ein sicheres Leben im Wohlstand. Es ist die entscheidende Frage der Generationengerechtigkeit, unseren Kindern und Enkeln ein modernes, funktionierendes und klimaneutrales Land, eine wettbewerbsfähige und resiliente Volkswirtschaft und keine aufgeschobenen Lasten und maroden Infrastrukturen zu hinterlassen.
Ja.
Es ist herrlich zum Vorlesen. Doch der Weg aus dem Investitionsstau im Rahmen der Schuldenbremse ist mühselig und das Tempo zu langsam. Nachdem die Große Koalition das Land fast zwei Jahrzehnte auf Verschleiß gefahren hat, Leute, da, die 10 Jahre vorher wart ihr mit dem Verschleißfahren dran beteiligt, das hätte ich mir gewünscht, also weil wir fahren nicht erst seit 20 Jahren auf Verschleiß. Nachdem wir gewusst haben, haben wir in der Ampel die Trendwende geschafft, aber die Herausforderungen der 20er und 30er Jahre dieses Jahrzehnts übersteigen den Rahmen, die die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Gestaltung setzt. Ach, guck an, Tippfehler. Den Deutschland-Investitionsfonds ermöglichen wir durch eine Reform der Schuldenbremse für kreditfinanzierte Investitionen. Also auch da haben sie zumindest eine Idee. Was halt wirklich alles so ein bisschen im Wagen bleibt und was ich ein bisschen schade finde, ist, weil, gut, das ist jetzt die grüne Bundestagsfraktion, die mit sich selbst über diesen Krempel diskutiert und nicht mit mir. Das kostet alles Geld. Mhm. Zumindest das meiste davon kostet Geld. Das kostet auch nicht unbedingt wenig Geld. Und bei den meisten Vorschlägen, da gibt es aber keine konkreten Zahlen. Außer zum Beispiel da, wo so Steuerschlupflöcher für große Vermögen und sowas, da kommen sie dann mit ein paar Zahlen um die Ecke. Und ich hätte halt gerne, und das könnte man ja eigentlich machen, vielleicht hört hier ja jemand zu aus der grünen Bundestagsfraktion, schreibt doch mal auf, was kostet das? Was kostet das? Wo holst du das Geld her? So. Was machst du? Machen wir hier da eine Leistungskürzung, da eine Steuererhöhung, da eine Verschuldung. Aber dass man da irgendwie über konkrete Zahlen diskutieren kann, das würde mich total freuen. Und wenn ich das Ganze so lese, ich finde das allermeiste davon, zumindest an mich persönlich, anschlussfähig. Und viel davon ist gegen meine persönlichen Interessen argumentiert. Also viele der Dinge, die sie gerne an Vergünstigung oder an Privilegien eindämmen oder abschaffen wollen, kommen auch mir zugute.
Mhm.
So. Also selbst da würde ich mitgehen, weil das insgesamt eine positive Zukunft schreibt, dieses Ding. Das Einzige, was ich nicht einsehe, ist dieser Mieterschutz. Aber das ist halt. Ja, die wollen so, dass im Moment ist es ja so, zumindest in Berlin, wenn du diesen Monat deine Miete nicht zahlst, kann ich dich nächsten Monat rausschmeißen.
Mhm.
Und da wollen sie dann, dass du eine Nachzahlung leisten kannst und dadurch die Schonfrist wieder bei null anfängt. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung.
Okay, warum? Also weil es kann ja immer mal passieren. Also ich denke jetzt.
Ja, dann kannst du mit mir reden.
Ja, aber
es ist ja kein Automatismus.
Kann man mit jedem Vermieter reden wie mit dir? Ich glaube eher
jetzt
nicht.
Mal. Ich behaupte ja.
Ich behaupte nein, aber ich habe auch schon Vermieter gehabt, die berüchtigt sind und über die schon Dokumentationen gedreht wurden.
Okay, das ja. Nee, aber ich, nee, da bin ich trotzdem. Also ich finde, du kannst nicht eine Sache benutzen, auch wenn es eine Wohnung ist, du kannst nicht eine Sache benutzen, für die du eine Miete oder eine Benutzungsgebühr vereinbart hast und dann einfach aufhören, diese Gebühr zu bezahlen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Da habe ich ein moralisches Problem mit, oder ist es ein ethisches? Ich weiß es gar nicht. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Moral und Ethik?
Ich glaube, Ethik ist die Theorie und Moral.
Ich finde, wer einen Satz mit "ich glaube" anfängt, hat schon verloren.
Ja.
Glaube ich.
Glaube ich auch. Hast du wahrscheinlich recht. Tja, siehst du,
hier, Faktencheck. Was ist denn der Unterschied zwischen Moral und Ethik?
Wir sorgen heute dafür, dass dem Faktencheck nicht langweilig wird.
Bemerkenswert, finde ich. Ich sage übrigens, also bei der Miete, was ich da noch auch vermisse, ist eine wirklich robuste Eigenbedarfsregelung. Das finde ich viel wichtiger, als dass du nicht rausfliegst, wenn du deine Miete nicht bezahlst. Ich finde, dass wenn eine Eigenbedarfskündigung auslöst, da muss es einfach drakonische Strafen geben für den Fall, dass es nicht wirklich ein Eigenbedarf war.
Mhm.
Weil das hörst du immer und immer wieder.
Ja.
Eigenbedarfskündigung, ja, und dann ist doch nicht die Tochter eingezogen, sondern die ist halt einfach für dreimal so viel Geld an jemand anders vermietet worden.
Ja.
Und da würde ich wirklich hingehen und sagen, ja, okay, dann wird das jetzt alles wieder Rückabwicklung. Alle raus. Raus, 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 die alten Mieter wieder rein. Sieh zu, wie du klarkommst.
Das finde ich gut.
Und die Umzugskosten muss dann derjenige tragen, der den Eigenbedarf angemeldet hat.
Das finde ich auch gut.
Ne? Also die Kosten der Rückabwicklung. Ja, so. Was nicht drin steht, das fand ich wirklich bemerkenswert. Es steht nichts zum Thema Migration drin.
Ja.
Ja. Das kann ein blinder Fleck sein.
Klar. Oder halt.
Andererseits, wenn der Laden so gut funktionieren würde, wie die da schreiben, dass er funktionieren sollte, wäre Migration überhaupt kein Problem.
Vielleicht.
Dann hätten wir vernünftig ausgestattete Schulen. Dann hätten wir genügend Platz, um die Flüchtlinge unterzubringen. Dann hätten wir genügend Integrationsprogramme und überbetriebliche Ausbildungen und was du sonst noch alles so bräuchtest, um das Ding ordentlich in den Griff zu kriegen.
Ich finde das.
Doch so lange geredet, Entschuldigung.
Nö, ist doch voll gut. Ich finde das interessant. Also, es ist lustig, dass du dir das angeschaut hast und ich mir gar nicht. Aber es ist auch.
Mir geht das liegt daran, dass mir geht das wirklich dramatisch auf den Sack, was die politische Rechte und fast alle Medien seit ungefähr 2 Jahren mit den Grünen anstellen. Mhm. Also, weißt du, jede Partei kackt in allen Wahlen ab, in allen Prognosen kacken sie ab wie blöde. Nur die Grünen bleiben einigermaßen stabil. Aber ständig lese ich in der Zeitung, die Grünen sind auf dem absteigenden Ast. Ja, habt ihr sie eigentlich noch alle? Darum habe ich mir das so intensiv, ich habe mir das komplett durchgelesen, weil ich dachte, ich weigere mich anzunehmen, dass die so scheiße sind, wie ich ständig in der vermeintlich seriösen Zeitung lesen muss, dass sie scheiße sind.
Mhm.
Und nach dem Ding bin ich auch der festen Überzeugung, dass sie das nicht sind.
Ja gut, schauen wir noch zu einem anderen Krieg. Tut mir leid, ich habe heute nur Krieg dabei. Fast.
Ja, ich habe dafür ein paar.
Und zwar in den Nahen Osten. Wir waren ja gerade auf der Fahrt nach Hause, als es im Radio kam, dass Israel den Chef der Hisbollah, Hassan Nasrallah, getötet hat. Mhm. Das war erstmal eine gute Nachricht. Die Hisbollah, das ist ja im Grunde einer der erweiterten Arme des Irans. Also es ist eine Terrororganisation, die Israel seit Jahrzehnten bedroht und auch auslöschen will. Und Nasrallah war schon, das wusste ich gar nicht, seit 1992 deren Generalsekretär. Damals hatte Israel den damaligen Chef getötet. Also wirklich lange war der da schon im Amt sozusagen. Und jetzt ist die Hisbollah ja tatsächlich auch mit unzähligen Anschlägen, Entführungen, Angriffen und so weiter einer der größten Feinde Israels. Also neben der Hamas ist es einfach wirklich einer der größten Feinde. Und auch seit dem 7. Oktober 2023, das wird am Montag 1 Jahr. Das fand ich jetzt auch gerade nochmal krass, das ist 1 Jahr her am Montag. Seitdem immer wieder Angriffe auf Israel durch die Hisbollah. Und der Hamas-Angriff damals, den hat die Hisbollah auch als heroisch bezeichnet. Also um mal ganz klar zu kriegen, was das für eine Truppe ist. So. Dann hat auch der Nasrallah selber immer wieder deutlich gemacht, dass die Hisbollah einen jüdischen Staat auf keinen Fall akzeptieren wird und auch bis zur Vernichtung Israels weiterkämpfen wird. Also die haben da wirklich keine Zweifel offen gelassen. Das Problem jetzt mit dieser Tötung von Nasrallah und dieser gesamten Eskalation in den Libanon hinein ist, dass Joe Biden, also die USA, also der größte Verbündete Israels, vorher versucht hatte, mit Nasrallah einen Waffenstillstand zu verhandeln. Der sollte 21 Tage dauern und es gab wohl auch schon die Zustimmung, behauptet zumindest der libanesische Außenminister gegenüber CNN. Nur wurde Nasrallah dann eben getötet durch die israelische Armee. Und das ist jetzt quasi die Fortsetzung eines Musters, was die israelische Regierung gerade so fährt. Also es gibt die USA, es gibt die EU oder sagen wir eben VertreterInnen von verschiedenen EU-Ländern, bei uns zum Beispiel Annalena Baerbock, die setzen sich jetzt immer wieder hin, versuchen mit den verschiedensten AkteurInnen vor Ort, Ägypten, Katar und so weiter, zu reden, zu verhandeln, die ins Boot zu holen, um eben irgendwie am Verhandlungstisch eine Friedenslösung irgendeiner Art zu verhandeln und haben dabei Israel auch immer wieder rote Linien gesetzt und immer wieder gesagt, macht nicht dies, macht nicht jenes, geht nicht nach Rafah, greift nicht dort ein, greift nicht dort ein. Und Israel ignoriert das immer und macht einfach weiter Eskalation, Eskalation, Eskalation. Und das auch, muss man auch sagen, egal ob man das gut findet oder nicht, gegen den Willen der eigenen Bevölkerung. Also die Bevölkerung will Verhandlungen, die wollen eine Waffenruhe, weil die nämlich auch noch nicht aufgegeben haben, an ihre Geiseln, also die Hamas vor bald einem Jahr entführt hatte, zu glauben, dass die vielleicht noch leben könnten und dass man die vielleicht noch retten kann. Die israelische Regierung scheint da nicht mehr dran zu glauben oder es ist ihr egal. Also das ist tatsächlich auch eine Interpretation, die ich jetzt immer häufiger gelesen habe, dass die Geiseln Netanjahu und Co. einfach egal sind. Und was ich so schwierig daran finde, an dieser gesamten Situation aktuell ist, dass ich ja immer gesagt habe, klar, die israelische Regierung, das sind böse Menschen. Trotzdem hat Israel ein Recht, sich selbst zu verteidigen. So, diese beiden Sachen sind gleichzeitig wahr. Das Problem ist, und das ist zum Beispiel eine Weiterentwicklung oder eine andere Auslegung dieses selben Gedankens, den ich bei Ilya Havemann mal gelesen habe, der sagt eben, er ist gegen die israelische Regierung, gegen Netanjahu und Co., aber er vertraut der IDF, also der israelischen Armee. Und ich weiß nicht, inwieweit man diese Dinge noch voneinander trennen kann. Also das Problem.
Naja, die IDF operiert ja nicht im luftleeren Raum. Also die müsste, es ist ja auch mandatiert, was sie tun.
Ja, die macht, was also, die Regierung beschließt, letztendlich. So. Und das ist zunehmend ein Problem. Ich weiß zunehmend nicht mehr, wie man sich da verhalten kann. Ich finde es gut, was die EU und die USA versuchen, nämlich Deeskalation, aber sie scheitern halt. Und Daniel Bax hat das, glaube ich, die Woche in der Taz gesagt, dass es so ein bisschen wie so ein Schlafwandeln ist, weil wir keine Ahnung haben, was wir stattdessen tun sollen. Also wir appellieren an Israel, wir stehen trotzdem an deren Seite und Israel kann sich auch darauf verlassen, zu Recht auch darauf verlassen, dass wir sie nicht im Stich lassen, egal was sie tun, und verlassen sich auch darauf. Und die Frage ist...
Tun darum, was sie wollen.
Ja, ja, und sie machen, ja, was sie wollen.
Ja, sag ich ja. Sag ich ja. Das ist das Problem.
Das ist ein großes Problem.
Ja, ja, wir stecken da alle zusammen, also Israel und wir stecken da gemeinsam in einer Falle. Israel kann im Prinzip machen, was es will, und wir können Israel im Prinzip nicht fallen lassen. Das ist, glaube ich, genau das, also würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn das genau das ist, was diese Netanjahu-Regierung da gerade auch treibt und was sie sich auch gerade tatsächlich aktiv denken. Dass ich denke, wir machen das jetzt. Jetzt oder nie.
Ja, wir setzen
das
hier Tatsachen.
Vor allen Dingen, ne? Genau. Und das vor allen Dingen. Also ich habe den Eindruck, dass das so eine wirklich so ein Jetzt- oder Nie-Aktionen sind, die da gerade passieren. Dass sie sagen so, Hisbollah ist jetzt einigermaßen geschwächt, jetzt hauen wir nochmal volle Möhre drauf.
Ja.
So, Gaza ist jetzt offen, jetzt gehen wir volle Möhre rein. Also solche Sachen. Also das, ja. Ich bin weit davon entfernt, das irgendwie zu beurteilen, weil ich finde, Hisbollah.
Deswegen habe ich so eingeleitet, ne?
Die können halt auch gerne einfach weg, ne? Und Israel macht das jetzt halt. Und das ist, ja, also ich kann es nicht, ich mag das auch überhaupt nicht mehr bewerten. Das macht mir auch keinen Spaß mehr.
Das Problem sind eben die Zehntausenden. Kollateralschäden, die Zehntausenden ZivilistInnen, gerade jetzt auch im Libanon, also es wird in Beirut gekämpft, die da ja dem Ganzen zum Opfer fallen.
Naja, dieses Kollateralschaden-Argument, das kannst du halt auch in die andere Richtung anwenden. Ne? Wie viel Schaden würde denn entstehen? Würde man Hisbollah, würde man Hamas, würde man die Houthi, also diese ganzen islamistischen Terrortruppen da unten, würde man die einfach weiter gewähren lassen? Nochmal 2 Jahrzehnte. Wie viel Schaden würde dann entstehen? Darf man das aufrechnen, ist die eine Frage.
Ja.
Kann man das vielleicht sogar aufrechnen? Und ist vielleicht das auch eine Abwägung, die in der israelischen Regierung getroffen wird, dass sie sagen, wir machen jetzt einmal richtig Schaden und danach können wir über Versöhnung oder Aussöhnung diskutieren. Aber wir können das jetzt nicht die nächsten 50 Jahre so weiterlaufen lassen wie die letzten 50 Jahre.
Du wirst sicherlich mit einem Benjamin Netanjahu nicht über Versöhnung diskutieren. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, stimmt.
Und was ich auch krass finde, ist, dass so jede kleinste Anmerkung, also so internationale PolitikerInnen, die einfach nur aufs Völkerrecht verweisen, und das Völkerrecht gilt auch für Israel. Und das finde ich zum Beispiel einen guten Maßstab, mit dem ich mich zu wenig auskenne, um zu sagen, das macht Israel jetzt richtig und das macht Israel falsch. Aber dafür gibt es ja Institutionen, die das klären werden. Und ich finde es auch gut,
ja,
dass die das klären.
Diese Institutionen sind, also wenn man sich so anguckt, was es für UNO-Resolutionen gegen Hisbollah gibt und was es für Resolutionen gegen Israel gibt. Also,
das sind ja aber nochmal zwei verschiedene Dinge.
Du kannst nicht ausschließen, dass diese Institutionen voreingenommen sind.
Ja, aber es ist die UN an sich, das sind einfach, ist ein zusammen Schluss von Staaten, Vereinte Nationen, so heißt es ja schon. Und die Vertreter sind halt Leute, die die Interessen ihrer Staaten vertreten. So. Und wir wissen, dass die meisten Staaten antisemitische Staaten sind. Also das ist ja klar. Dass deswegen
das ist ein doppeltes Problem. Also einmal sind es Antisemiten und es ist natürlich auch alles, was du gegen Israel unternimmst du ja gegen den Westen, der ja die Welt beherrscht, was du dir sehr gerne einbildest. Weil dann kannst
ja, es ist ja nicht nur eingebildet, ne? Das ist ja leider das Problem. Ich fand einen sehr schönen Text, verlinken wir auch von Jürgen Trittin in der vergangenen Wochentaz, wo er auch nochmal gesagt hat, der Westen ist zu arrogant. Der hat so eine Idee vom Westen, die gibt es auch schon lange. Französische Revolution, amerikanische Revolution, Demokratie und so weiter und so fort. Was der Westen aber tatsächlich gemacht hat in der Zeit danach, ist halt das Gegenteil dessen. Das ist halt Versklavung, das ist Barbarei, das ist Kolonialismus und so weiter. Und deswegen sollten wir ein bisschen weniger arrogant auftreten. Und das finde ich, da hat er schon einen Punkt. Aber nochmal zurück zu dieser Frage.
Mag sein, dass er da einen Punkt hat, aber da gehe ich nicht mit. Also diese Selbstgeißelung des Westens, die geht mir genauso auf den Geist. Ja, wir bauen Scheiße. Ja, wir haben in der Vergangenheit noch viel mehr Scheiße gebaut, als wir heute bauen. Aber wir sind nicht an allem Leid irgendwelcher Subsahara-Afrika-Staaten schuld.
Das stimmt, aber was er auch sagt, und das stimmt bis heute, ist diese Idee vom kapitalistischen, von der kapitalistischen Demokratie hat immer ein Ungleichgewicht in Richtung Kapitalismus gehabt, der wiederum sehr viel Schaden anrichtet. Und bis heute ist das nicht, also hat sich das nicht geändert.
Was schlägt er denn als Lösung vor? Oder
als Alternative?
Er
schlägt keine Lösung vor, er schlägt einfach nur vor, dass wir eben dieses Wir, der Westen, bla. Also ich zum Beispiel habe mir dann vorgenommen, dieses mit dem Westen nicht mehr so oft zu benutzen, sondern konkret zu sein. Die Wahrheit ist immer konkret. So, und hier ist
hat
jetzt
schon Stalin gesagt.
Ja, hat schon Stalin gesagt. Ich dachte, das war hier
mein Chef hat das auch gesagt, aber ich meine, das wäre von Stalin. Aber Faktencheck, guck doch mal, von wem das Zitat kommt. Ist das nicht Stalin?
Nein, das ist jetzt wirklich nicht Stalin. Aber gut. Was ich eigentlich... Nee, Kästner war es auch nicht. Egal.
Nee, Lenin war es, siehst du? Gerade nachgeguckt. Lenin. Brecht hat es aber auch mal gesagt.
Brecht hat alles gesagt. Das ist so, da bei Brecht-Zitaten ist wie mit Einstein-Zitaten. Da muss man nochmal genau hinschauen, hat er das wirklich gesagt? Wie auch immer, was ich halt tatsächlich schwierig finde, ist, dass es gibt diesen Antisemitismus und auch das. Also es ist wie so eine ständige Gewaltspirale, die sich immer weiter gegenseitig anschaukelt, weil der Antisemitismus in der UN ist real. Aber zu sagen, Antonio Guterres ist jetzt hier in Israel eine unerwünschte Person, ist halt auch wieder ein Machtspielchen der Netanyahu-Regierung, weil was Guterres gemacht hat, ist eben wiederum das Völkerrecht anzumahnen und das wird als Antisemitismus ausgelegt. Also weißt
das
du
ist so ein bisschen sowas wie, hat den Botschafter Russlands einbestellt oder so. Ne? Das ist mehr Symbolpolitik als alles andere, oder?
Ja, es ist eine Symbolpolitik und trotzdem, auch das entspricht dem Muster, jeder, der die Politik oder das, was Israel jetzt tut im Nahen Osten, kritisiert, ist schon mal Antisemitismus verdächtig. So. Das ist auch nicht gut, weil so wirst du auch, also es ist so, es gibt nur noch so verhärtete Fronten eigentlich und du kommst da kaum noch weiter. Und ich hoffe wirklich, und was ich meinte mit Institutionen, waren tatsächlich Institutionen, die sich darum kümmern, ob Völkerrecht eingehalten wird, nämlich sowas wie der Internationale Strafgerichtshof, der ja auch immer wieder solche Dinge klärt. Und der klemmt sich ja tatsächlich auch dahinter und guckt, na, deswegen gab es ja auch die Anklagen unter anderem gegen die Hamas-Vertreter, aber auch Netanyahu. Und ja, ich hoffe, dass das einfach etwas ist, was während es da eskaliert, und das heißt, ich hoffe, ich weiß, dass es passiert, dass das weiterläuft und auch Klärung bringt. Und mal gucken, also mir tun vor allem wirklich die Menschen in Israel leid, die gehen weiterhin auf die Straße gegen diese Regierung, die fürchten um ihre eigene Sicherheit. Denn und das ist ja das, was unterm Strich auch aktuell bleibt. Die verziehen sich in die Bunker, auch für die eskaliert das Ganze gerade. Ja, Iran hat Israel so scharf angegriffen wie seit langem nicht, wenn überhaupt jemals. Also das habe ich jetzt leider vorher nicht nachgeguckt, aber einfach ein krasser Angriff mit Raketen, über 100 Raketen auf Israel abgeschossen. Natürlich gibt es den Iron Dome, natürlich ist Israel relativ sicher, aber die Angst, die Menschen dort haben, die ist real und die ist, als ob es diesen Iron Dome nicht gäbe. Oder man ist eben angegriffen, man ist von allen Seiten angegriffen letztendlich.
Ich habe gerade nochmal schnell nachgeschlagen, warum Israel Guterres für nicht erwünscht erklärt hat. Sie sagen, wer den abscheulichen Angriff des Iran auf Israel nicht unmissverständlich verurteilen kann, verdient es nicht, einen Fuß auf israelischen Boden zu setzen. Das ist, was Katz gesagt hat, also Israels Außenminister.
Mhm.
Ich habe Schwierigkeiten, das falsch zu finden.
Ja.
Also da wird du wirst mit 100 Raketen befeuert oder noch mehr waren das sogar.
Über 100.
Du wirst mit 100 Raketen befeuert und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen fällt nichts Besseres ein, als dich aufzufordern, nicht zu eskalieren. Es ist im Grunde, das ist eigentlich tragisch, es ist ein Minenfeld. Man kann da überhaupt nichts richtig machen, habe ich das.
Guterres hat den Angriff danach meines Wissens auch verurteilt, also Iran.
Danach,
aber ja.
Danach, also ich glaube, der Maßstab, oder es scheint mir zumindest so, als wäre der Maßstab, mit dem Israel oder die israelische Regierung gerade misst, der Maßstab lautet: Sind wir das Opfer oder sind wir nicht das Opfer? Und für jeden, der sagt, ihr seid nicht das Opfer oder nicht das alleinige Opfer, die werden als Feinde angesehen. Und ich kann das verstehen. Historisch vor allen Dingen kann ich das verstehen.
Ja.
Ja, das kann gleichzeitig keine Rechtfertigung dafür sein, aus Gaza einen Parkplatz zu machen irgendwie. Da wüsste ich auch gerne mal, was denkt Netanyahu sich diesbezüglich? Also ich kann bestimmte Haltungen dieser Regierung kann ich nachvollziehen, dass sie sagen, nee, Moment mal, wir sind hier das Opfer, wir verteidigen uns und als erstes müsst ihr anerkennen, dass wir das Opfer sind. Danach können wir über alle anderen Sachen reden. Kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, voll.
Nur, dann machen wir das jetzt, okay, ihr seid das Opfer, aber würdet ihr bitte mal aufhören, Gaza zu parkplatzen? Was sagt Netanyahu dann?
Ja.
Oder denkt, was er dann sagen würde. Kann sich da auch nur verzetteln.
Er wird sagen, und das sagen ja alle Autokraten letztendlich, ja, aber da sind Terroristen und die haben wir noch nicht geschnappt, die müssen wir noch bekämpfen. Und dann wird er vielleicht folgende Geschichte raus, und was eigentlich eine gute Nachricht ist, in all dem Horror, die IDF, also die israelische Armee, hat nämlich gerade eine Jesidin aus dem Gazastreifen befreit. Das habe ich bei Düsen Tekka gefunden, die ja so die Fahne der Jesidinnen und Jesiden in dieser Welt hochhält, die ja ein Opfer von Genozid sind, unter anderem durch den IS. Und diese Frau wurde vor 10 Jahren vom IS verschleppt in den Gazastreifen.
10 Jahren?
Vor 10 Jahren.
Ist sie da 10 Jahre irgendwie gefangen gehalten worden?
Als Sklavin sozusagen. Was? Ja. Und die war 11 damals, jetzt ist sie 21. Wurde gerade von der IDF befreit, hat ihre 2 Kinder, die sie gewaltvoll, ja, also die in Vergewaltigung entstanden sind, zurückgelassen müssen. Und ja, das fand ich nochmal so eine...
Die ist 10 Jahre lang im Gazastreifen als Gefangene gehalten worden, in einem Verlies, und niemand wusste davon, oder was?
Also es gibt noch Tausende oder sogar Zehntausende Jesidinnen, die verschwunden sind auf der ganzen Welt, ne? Und das, aber exakt, also die war halt dort im Gazastreifen, und das ist halt auch der Gazastreifen so. Das ist da möglich gewesen. So, das ist ein Ort, in dem Terroristen Unterschlupf finden können.
Ja.
Und das, finde ich, ist in der Perspektive auch nochmal wichtig. Das ist jetzt eine Einzelgeschichte und so weiter, aber ja, es ist wirklich vertrackt.
Aber damit kannst du mit solchen Geschichten jeden beliebigen Zugriff rechtfertigen.
Das meine ich, ja.
Ja, klar. Sagen, also in einem Land, in dem so etwas möglich ist, da müssen wir erstmal für Ordnung sorgen. Wobei du dann mit dem gleichen Argument kannst du dann halt auch in Österreich einmarschieren. Ne? Ja.
Stimmt, Österreich hat das eigentlich auch noch auf dem Zettel für heute.
Wie ist der Typ? Fritzl, ne? Der da irgendwie so. Das, ja, kann auch kein Argument sein. Problem ist, was kann denn ein Argument sein? Die arabischen Staaten sagen, naja, wir sind doch zu allem bereit hier. Das Einzige, was Israel machen muss, ist eine Zwei-Staaten-Lösung. Dann sind wir sofort dabei.
Dann macht Israel
die Zwei-Staaten-Lösung. Was ich auch noch mal so ein bisschen fragwürdig finde, ob die da wirklich die Wahrheit sagen. Aber ist ja erstmal, ja, aber darauf kann man sich ja immerhin festnageln. Ne? Mhm. Ja, dann macht doch mal eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber da sagt Netanyahu ja auch nö.
Ja, eben. Ja, es ist gerade sehr verhärtet und das Problem ist eben, dass die da Leidtragende sind, sind die Zivilgesellschaften und letztendlich auch auf beiden Seiten. Natürlich ist die israelische Gesellschaft sicherer, auch hier, das stimmt.
Und der Witz an der ganzen Sache ist ja, man könnte ja eine Zwei-Staaten-Lösung machen. Dann sagst du, okay, wir machen jetzt zwei Territorien aus diesem Israel und den besetzten Gebieten und was da alles ist, machen wir jetzt zwei Territorien. Da wird sich jetzt angesiedelt. Das eine Territorium ist Israel, das andere Territorium ist, weiß ich nicht, meinetwegen nennt es Palästina. Das kostet ein Schweinegeld, ne? Du musst dann umsiedeln, du musst bauen, du musst abreißen und sonst was. Aber ich hätte jetzt rein spontan gedacht, so den Verdacht, dass die Kosten dieser Auseinandersetzung um ein Vielfaches größer wären als die Kosten für ein komfortables Umsiedlungsprogramm in alle Richtungen. Könnte ich mir auch noch vorstellen.
Wahrscheinlich, ja.
Aber es geht ja um Religion, es geht ja ums Prinzip.
Ich glaube auch nicht mehr, dass es um Religion geht. Ich glaube, es geht um Macht. Die Religion wird benutzt, um die Macht zu erhalten oder durchzusetzen. Aber ich glaube, es geht vor allem um Macht. Unterdrückung, Macht.
Nee, also Israel, also die Existenz Israels, das ist ja schon ein religiöses Gebilde. Also du hast das ist ein jüdischer Staat. So. Mhm. Und das Judentum ist eine Religion und gleichzeitig aber auch eine Quasi-Ethnie.
Ja.
Das ist nicht trennbar. Und da geht es dann schon um Religion. Also gerade dieses Jerusalem-Gezerre.
Ja, okay.
Ja, das ist wirklich, das ist pure Religion. Da geht es doch nicht um Macht oder sonst wie, sondern einfach nur, nein, das ist unsere heilige Stadt. Nein, das ist unsere heilige Stadt. Und beide haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, weißt du? Das ist eigentlich der Witz an der Sache. Die haben ja alle nicht mehr alle Tassen im Schrank. Die einzig Vernünftigen hier sind wir und unsere HörerInnen. So, kommen wir zu einer guten Nachricht.
Ja, bitte, her damit.
Ist schon vom Juli, also Juli, wie wir sagen. Sagt ihr das eigentlich auch? Ich frage das immer alle. Weil in meiner Familie ist immer Juno und Juli. Genau, Juno und Juli.
So, das ist wie 2 und 3.
Genau, 2 und 3. Ist von Juli, für mich aber neu diese Woche. Der Petitionsausschuss. Also der Petitionsausschuss ist eine Einrichtung im Deutschen Bundestag, an den kannst du dich wenden. Da kannst du eine Petition, also eine Bitte einreichen und sagen, ich bin mit folgenden Auswirkungen dieses und jenes Gesetzes auf mein Leben nicht einverstanden. Du kannst aber auch sagen, ich mache aus dieser Petition jetzt eine öffentliche Petition. Ich möchte, dass sich viele Menschen meiner Meinung anschließen. Wir alle sind mit diesem Gesetz nicht einverstanden. So, dann jede Petition, die formalen Kriterien entspricht, also es gibt so Kriterien, also die muss halt formal richtig sein, wird in den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages gegeben und die reden dann darüber erstmal und gucken, ist das sinnvoll, macht das, ne, was ist das nur ein einzelner Querulant oder ist da wirklich was vielleicht irgendwie im Gesetzgebungsverfahren nochmal verändert werden müsste. Wenn du genügend Leute hinter dich versammelst, die sogenannten Mitzeichner, dann muss der Petitionsausschuss das Ganze in einer öffentlichen Anhörung stattfinden lassen. Also der Tag dann öffentlich, da werden Sachverständige eingeladen, da werden Abgeordnete eingeladen, da wird dann tatsächlich über dein Anliegen diskutiert. So, jetzt, bisher war es so, dass du mindestens 50.000 Unterstützerinnen und Unterstützer haben musstest. Das haben sie gesenkt auf 30.000.
Ja.
Und die Frist zur Mitzeichnung, also du machst diese Petition öffentlich auf dem Server des Petitionsausschusses und sagst an allen Leuten, hier zeichnet mal mit, damit wir möglichst viele zusammenkriegen, damit das öffentlich verhandelt werden muss. Diese Mitzeichnungsfrist ist verlängert worden von 4 auf 6 Wochen. Das heißt, du hast jetzt, wenn du eine Petition beim Deutschen Bundestag einreichst, und das sind die einzigen, die was bringen, diese ganzen komischen, auf diesen Petitionsplattformen, die kannst du alle in der Pfeife rauchen, das ist wie eine Demo, zu der du nicht das Haus verlassen hast, höchstens. Wenn du da also was einreichst, hast du 6 Wochen Zeit, 30.000 Mitzeichner zu finden und dann muss eine öffentliche Anhörung geben und das wird dann auch in Ausschüsse verwiesen und sonst wie. Also da passiert dann auch tatsächlich was und das Ganze wird auch ordentlich dokumentiert. Da kann sich dann auch jeder und jeder angucken, inwieweit Petitionen dazu geführt haben, dass vielleicht irgendwelche Gesetze oder Verordnungen verändert, abgeschafft oder erlassen worden sind. Das finde ich eine total interessante Sache und das absolut Wahnsinnigste dabei ist, alle haben dafür gestimmt, sogar die Nazis haben dafür gestimmt.
Ja klar.
Die Union hat nicht dafür gestimmt. So, die hatten Forderungen und diese Forderungen der Union finde ich ungewöhnlich sinnvoll. was eigentlich was ist, was ich von der Union nicht mehr erwarte, dass da überhaupt noch sinnvolle Forderungen kommen. Die hätten nämlich gerne gehabt, dass Petitionen die Bundesregierung verpflichtet hätten, grundsätzlich in einer Ausschusssitzung zu erklären, warum sie keinen Handlungsbedarf sieht, obwohl das Parlament, also der Ausschuss, möglicherweise einen Handlungsbedarf sieht. Mhm. Das heißt, eine Rechenschaftspflicht hätten die da gerne drin gehabt, der Bundesregierung. Dann hätten sie gerne gehabt, dass wenn ein Fachausschuss eine Petition ablehnt, also Petitionsausschuss sagt, doch, das ist interessant, das geben wir mal an den Fachausschuss weiter. Und der sagt, nein, das interessiert doch keine alte Sau, dass sie diese Ablehnung schriftlich begründen müssen. Allerdings nur gegenüber dem Petitionsausschuss, aber immerhin. Und dann noch so ein Pillepalle, eine halbjährliche Debatte zum Petitionswesen im Plenum des Bundestages. Dann hätten sie gerne gehabt, Digitalisierung der Ausschussarbeit und eine benutzerfreundliche Gestaltung des Online-Petitionsportals des Deutschen Bundestages, was ich mir auch wünschen würde. Ja, weil das sieht nämlich aus, als wäre es von Beamten für Beamte gemacht worden.
Ja, voll, oder?
Ja, ja, das ich ist typisch. Auch ganz das ist absolut stimmt. typisch. Das ja, ist ja. ungefähr so wie dieses E-Vergabesystem, dem der Bund und die Länder und sonstige Institutionen Aufträge ausschreiben, wo du auch denkst, was, ihr wollt gar nicht, dass ich für euch arbeite. Ne? Ihr macht das alles, weiß ich nicht, wofür ihr das macht. Naja, also gute Nachrichten von der Petitionsfront und gleichzeitig die Aufforderung, dieses Zeichnen von Petitionen auf diesen ganzen komischen, bescheuerten Petitionsplattformen einfach mal bleiben zu lassen und stattdessen vielleicht die Petition zum Deutschen Bundestag zu tragen.
Das mache ich. Ich mache das. Ich habe auch direkt ein Thema. Das ist auch ein bisschen geknüpft an meine gute Nachricht. Nämlich das Thema, kennst du Amelag?
Amelag, das ist, warte mal, das ist Abwassermonitoring.
Genau, für die epidemiologische Lagebewertung. Epidemiologische Lagebewertung. Ich will immer epidemiologisch sagen.
Aber epidemiologisch. Da ist noch ja, kannst du ruhig machen, die Amis sagen ja auch Aluminium.
Ja. Und Amelag, das wusste ich bis vor ein paar Tagen gar nicht, das läuft seit 1. November 2022 bis 31. Dezember 2024.
Moment. Mhm. Das läuft einfach aus? Das ist aber doch absolut total.
Das ist das Sinnvollste, was wir machen können.
Kontinuierliches Abwassermonitoring. Ja. Da kann man ja auch, man kann ja alles monitoren. Machen man muss ja nicht auch. Nur SARS-2
machen die monitoren. Auch, man auch Grippe. Auch
Koks und Heroin und weiß ich nicht.
Ich finde es für die epidemiologische Lage schon sinnvoll und würde es da gerne behalten. Mit Drogen brauche ich es jetzt nicht. Aber
ich find, wir können doch nicht auf der einen Seite über One Health reden. Also so ein Konzept, Gesundheitsvorsorge, Public Health und so. Wir können nicht auf der einen Seite über One Health reden, auf der anderen Seite so ein Ding einfach auslaufen lassen. Sind die doof?
Ja, sieht so aus. Deswegen, das ist doch mal ein guter Grund. Ich starte eine Petition an den Bundestag, dass die das gefälligst verlängern müssen. Also nicht nur, warum machen wir das? Nein, das
verstetigen, immer? Verstetigen ist das Wort. Genau. Ja, das ist doch völlig idiotisch.
Ja,
ich weiß. Also das ist ja auch langfristig, ich meine, und wer zahlt denn das gerade? Zahlt das Gesundheitsministerium wahrscheinlich, ne?
Also das gehört zu mehreren Ämtern. Das ist am Robert-Koch-Institut angesetzt, das ist beim Umweltbundesamt drin, das ist aber auch teilweise an den Ländern. Also es gibt für jedes Bundesland auch eigene Abwassermonitorings. Das wird dann natürlich zusammengeführt beim RKI. Ich weiß nicht, wer was genau bezahlt, aber eingeführt
mein Gott,
hat es.
Das soll das BMBF übernehmen und das Ganze zu einem langfristigen Forschungsprojekt einfach machen.
Eben.
Weil das erzeugt ja auch Forschungsdaten, die in 100 Jahren noch nützlich sind.
Eben. Also und es sind Bundesministerium, also das Ministerium für Gesundheit, das Robert-Koch-Institut und das Umweltbundesamt sind gemeinsam dafür verantwortlich. Ja.
Verstehe ich nicht.
Aber das ist doch.
Wobei wahrscheinlich ist das einfach so ein Ding, was keiner auf dem Schirm hat gerade. Ne? Weil Lauterbach hat andere Probleme.
Wahrscheinlich.
Die Watzinger hat sowieso Probleme. andere Probleme hat die. Übrigens auch einen kleinen Nachtrag zu der Libanon-Nahost-Geschichte. Ich habe vor ungefähr einem Jahr mit Martin Durm, der ist Korrespondent für den Südwestrundfunk, glaube ich, eine knappe Stunde über den Libanon geredet. Und ich finde, das ist eine der informationsdichtesten und beeindruckendsten Ausgaben der Ferngespräche des Podcasts, den ich für Radio 1 mache.
Ja.
Verlinke ich mal. Das ist ein Jahr alt. Ich weiß nicht, wann da typischerweise Kulturvernichtung stattfindet, also wann es depubliziert wird. Für den Fall, dass das hier jemand hört und der Link nicht mehr funktioniert und die Sendung depubliziert ist, schreibt mir, dann kriegt ihr eine Privatkopie von mir. Aber auch nur dann.
Sehr schön.
So anstrengend. Ich habe noch eine gute Nachricht.
Ich habe auch noch eine gute Nachricht, die habe ich ja noch gar nicht erzählt, weil das mit dem Abwassermonitoring ist ja keine gute Nachricht.
Stimmt, ist ja gar keine gute Nachricht.
Nee, gar nicht. Die gute Nachricht ist, dass ich einen Impftermin habe für meine beiden Kinder für morgen. Und das wollte ich gerne weitergeben, weil ich habe wirklich lange gesucht. Und es ist ein echtes Problem. Wir haben ja diese schon oft drüber geredet, über die STIKO-Empfehlung und dass die Ärzte sich dann nicht trauen, selbst wenn man selber zahlt und so weiter und so fort. Und es gibt aber ÄrztInnen, die zum Beispiel sagen, ja, wenn es keine STIKO-Empfehlung gibt, dann kostet es 15 Euro. So, das ist jetzt die Ärztin, die das für uns morgen macht. Ja. Die meisten anderen sagen aber, nee, unter 18 machen wir prinzipiell nicht. Und wie ich darauf gestoßen bin, das wollte ich gerne weitergeben. Denn es gibt auf den verschiedensten sozialen Medien sind die unterwegs, U12-Schutz heißen die. Mhm. Und die vermitteln. Also die haben eine E-Mail-Adresse, da kann man hinschreiben und kann sagen, hey, hallo, ich suche in Berlin oder ich suche in Köln oder ich suche in, weiß ich nicht, die vertwittern oder verskieten oder vertuten auch aktuelle Impfaktionen immer wieder. Aber man kann eben auch einfach dieser E-Mail-Adresse schreiben und sagen, hey, was gibt's denn gerade in Berlin? Und dann antworten die einem und sagen, in Berlin gibt's das und das.
Cool.
Und das wollte ich gerne als mega gute Nachricht weitergeben, weil uns haben sie auch geholfen. Ich bin mir sicher, sie können auch vielen anderen helfen und die machen das gerne und die machen das ehrenamtlich und ich finde das eine richtig tolle Aktion, von der alle wissen sollten, denen daran gelegen ist, dass ihre Kinder auch geimpft werden.
Ja, oder vielleicht, dass auch sie geimpft werden, weil du hast ja selbst, wenn du nicht, wenn du weiß ich nicht, 35 bist,
gibt's auch Ärzte, die sich
verändern. Der Meinung bist, dass dein Risiko hoch ist, ist dein Arzt im Zweifelsfall eben nicht dieser Meinung. Das,
ja, voll. Genau. Jetzt deine guten Nachrichten noch.
Meine guten Nachrichten. Die Europäische Union verlost mal wieder Zugtickets.
Yay!
Und das sind so Interrail-Pässe, mit denen kannst du zwischen März 2025 und Mai 2026 einen Monat lang für lau durch Europa fahren. Bewerben dürfen sich alle, die im Jahr 2006 geboren sind, die also 18 sind jetzt. Die Bewerbungsfrist läuft bis 16. Oktober und die einzige Hürde, die es gibt, ist ein Quiz. Ich weiß leider nicht, was für ein Quiz. Ich habe versucht, dahin zu kommen. Aber man muss dann so in mehreren Schritten so Daten angeben. Wann hast du Geburtstag? Und irgendwann habe ich gesagt, so, nee, das wird jetzt also meinen Geburtstag fälschen, da habe ich ja kein Problem mit. Aber jetzt noch meine Adresse dazu. Na, lass mal. Ich habe mich nicht getraut, wieder mich da hinten hinzuschummeln. Aber so schwer kann es nicht sein. Also es wird wahrscheinlich ein Quiz über Europa sein. Also wie viele Staaten gibt es hier oder irgendwie sowas. Mhm. Dann kannst du 30 Tage lang durch Europa reisen. Wie gesagt, 2006 musst du geboren sein. Was ich schade finde, ist, sie verlosen 35.500 Tickets. 2006 sind aber 4,5 Millionen Leute in der EU geboren worden. So, das heißt, du bist dabei sowas, ne? Also Deutschland verlost, oder für Deutschland werden 6.104 Tickets verlost bei über 650.000 Geburten. Das heißt, gerade mal 1% der Leute hat überhaupt die Möglichkeit, so ein Ticket zu kriegen. Geiler wäre, wenn alle eins bekommen würden, die eins haben wollen.
Höhere Wahrscheinlichkeit, als im Lotto einen Sechser zu haben, aber ja.
Das stimmt. Und vor allen Dingen, es kostet nichts, da mitzumachen. Das sind irgendwie 10 Minuten online ausgefüllt, fertig. Mm. Und im Zweifelsfall kriegst du dann halt ein Zugticket und kannst nächstes Jahr einen Monat in der Weltgeschichte rumgurken. Und wenn das nicht klappt, für die, die da vielleicht nicht mitmachen können und dürfen oder nicht gewonnen haben, hätte ich noch eine Verlosung im Angebot. Und zwar das Diversity Visa Program. Die sogenannte Visa-Lotterie der Vereinigten Staaten. Und zwar für das Jahr 2026. Die hat diese Woche angefangen, diese Lotterie. Geht bis 5. November, da ist Einsendeschluss. Und also die Idee dabei ist, dass Länder, aus denen durchschnittlich wenig Menschen eingewandert sind, zuletzt ein bestimmtes Kontingent an Visa über eine Lotterie ausgespielt bekommen. Da sind einige Staaten überhaupt nicht dabei, sowas wie zum Beispiel Venezuela, Mexiko, El Salvador. Mhm. Die dürfen gar nicht mitspielen, weil die sehr viel Einwanderung hatten. Aber Deutschland zum Beispiel ist dabei. Mhm. Also es gibt ein paar Visa, ich weiß nicht wie viele für Deutschland. Den Link zur Bewerbung, den packe ich auch in die Shownotes. Und das ist eigentlich auch, eigentlich, also ich werde da einfach auch mal mitmachen, habe ich mir vorgenommen.
Echt?
Weil ich dachte mir, ja, wisst ihr, wäre total geil, eine dauerhafte Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung für die Vereinigten Staaten zu haben. So geil.
Hm.
Wieso nicht? Ich meine, dann ziehe ich da irgendwie hin, weißt du, irgendwo so mittlerer Westen, wo alles ruhig ist, so ein riesiges Grundstück.
Wo alles ruhig ist, aber jeder ist unter den Haare bewaffnet.
Lass mich doch mal ausreden. Mann, ja, da machen wir jede Woche schön einen Podcast und den Rest der Zeit baller ich im Garten rum. ist doch traumhaft. Piff, paff. Nein, ich glaube, dass die USA gar kein so schlechtes Land sind. Ich glaube, dass wenn du jung, gesund und wohlhabend bist, sagen wir mal so, die USA ein wirklich schönes Land, also ein wirklich guter Staat auch zum Leben sein können. Glaube ich wirklich. Da gehen dir dann auch wahrscheinlich nicht so viele Leute auf den Sack, wie die in Deutschland auf den Sack gehen.
Ich weiß ja nicht, aber gut. Kommen wir zum Limerick der Woche. Und das war letztes Mal vor 3 Wochen ein etwas schlüpfriges Thema, wer sich erinnert. Es ging um das Thema Anus.
Oh ja, du, ich habe gestern oder vorgestern habe ich rausgekommen, es gibt eine Sprache, die heißt Anal.
Okay.
Ja, guckst du, ne? In die Röhre.
Ja, wenn man durch den Anus atmen kann, warum sollte man nicht auch sprechen können?
Auch anal reden können. Das ist irgendwie, ich glaube, ein irgendwas Indisches oder da hinten gehört das hin. Und sprechen auch nur irgendwie 30.000 Leute oder sowas, aber die gibt's.
Jedenfalls ist hier, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicke zu diesem wunderschönen Thema gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es steckten 3 Nazis aus Gerzen, sich Kerzen in ihre Poperzen. Fürs Vaterland brannten die 3 Demonstranten. Das war zwar für den Arsch, doch von Herzen.
Ich hätte Poperzen erwartet, aber ja.
Er hat doch Poperzen, hat er doch gehabt. Poperzen hat er doch, die Kerzen in die Poperzen.
Ach, Kerzen in die Poperzen, danach konnte er nicht nochmal Poperzen reimen. Ja, verdammt. Tja. Also ich hätte ja gerne den von Sternburg genommen, aber der ist leider mit dem Reim, mit dem Versmaß nicht, haut es nicht hin, mein Lieber. Und ich hätte es gern genommen, weil ich drin vorkomme natürlich. Darum muss ich jetzt einen anderen raussuchen, zum Beispiel den von David. Einem Anus aus Orschweier ging die Demokratie auf die Eier. Als die zu Grabe getragen, gab es weiter nur Klagen. Ach, schon wieder Versmaß. Da muss doch ein hin. Gab es weiterhin nur Klagen, ist doch immer die gleiche Leier. Ich finde es schwierig. Ich finde das jetzt sehr schwierig.
Schwierig, ja. Hättest du mal den von Sören genommen?
Es steckte sich Coriolanus?
Ja.
Okay, dann nimm du den.
Es steckte sich Coriolanus sehr gern mal die Hand in den Anus. Doch macht man es richtig, ist nachfolgend wichtig das Sprichwort lavat manum manus.
2 Gesichter hat der Gott Janus, 2 Hände, lateinisch Manus. Doch was ich mich frage bei dieser Sage, hat er mehr als einen Anus? Fehlt auch wieder eine Silbe. Hat er mehr als nur einen Anus? Müsste da doch. Was ist denn mit euch? Wo sind denn eure Silben? Silben, wir brauchen Silben!
Aber man muss sagen, Biggie zum Beispiel, Biggie hat alle Silben.
Biggie hat alle Silben.
Ja, ein Forscher, ganz klug und verwegen, studierte den Körper unregen. Am Ende ganz klar lag des Rätsels Gefahr, doch er nahm es mit Lächeln und Segen. So ja. Gut. Also okay,
Biggie it is.
Was haben wir denn diese Woche für ein Thema? Ich habe beschlossen, nie wieder dein Thema zu nehmen.
Echt nicht? Ich hatte hier noch eine Nachricht. Doch. Die Butterpreise sind so hoch wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Ja. Rekordpreise, 250 Gramm deutsche Markenbutter kosten mindestens 2,39 Euro. Der höchste Preis, den es in Deutschland jemals gegeben hat.
Ja, ist mir auch schon aufgefallen, Butter. Ist teurer geworden.
Warum? Was ist, darum habe ich mir das auch aufgeschrieben. Was ist denn mit Butter? Ist das irgendein Index, den ich übersehen habe? Warum ist Butter so wichtig, dass daraus eine riesige Meldung in der Tagesschau wird?
Ja, Butter ist wichtig. Es ist wirklich lustigerweise. Nein, aber überleg mal, es ist wirklich auch ein Preis, den ich dir immer sagen kann, wie der gerade ist.
Butterpreis?
Also ja, so wie die Butter, wie viel die Butter kostet, die ich gerade kaufe. Und ich finde auch, das ist so ein Indikator einfach. Es ist ein Indikator dafür, wie teuer Ernährung gerade ist.
Butterpreis ist so, aber Kartoffelpreise, Mehlpreise.
Viel schlimmer sind auch die Olivenöl oder generell die Ölpreise, aber die Olivenölpreise sind richtig, richtig schlimm. Und da könnte man noch viel länger drüber reden, aber vielleicht ist es wirklich deutscher, über Butter als über Olivenöl zu reden.
Ja, aber dann sollten die Deutschen dann nicht vielleicht über Kartoffelpreise reden?
Ja, aber die sind nicht so teuer, da kann man sich nicht aufregen. Also die sind jetzt nicht viel teurer geworden.
Ja, aber ist denn, also ich meine, ich verbrauche ja Butter. Also ich esse ja, ja gerne Butter, ich koche auch gerne mit Butter und so.
Ja, ja.
Aber ich verbrauche.
Wenn ich Öl nehme.
Ja, genau.
Obwohl das teurer ist.
Es schmeckt aber schlechter. Also, aber ich habe noch nie gemerkt, was Butter kostet, ehrlich. Also das ist so. Also,
gut für dich, Holger. Gut für dich.
Ja, ich überlege gerade, wie viel Butter ich im Monat verbrauche. Wenn das ein Päckchen ist, ist es viel. Aber das ist so. Also bei Kartoffeln, da würde mir noch eher auffallen, dass sie teurer geworden sind als bei Butter, glaube ich.
Ich glaube, also das war zumindest von einem halben Jahr oder so meine Meldung, die Inflation ist nicht mehr ganz so schlimm und vor allem ist sie nicht so schlimm für Gemüse und Obst und also eigentlich alle Dinge, die gesünder sind, außer eben das Olivenöl. Das hat den krassesten Preissprung oder mit den krassesten Preissprung gemacht unter allen Lebensmitteln. Aber eben auf Fleisch- und Milchprodukte ist die Inflation ein bisschen stärker, ne? Und deswegen ist es fast eine gute Nachricht, weil wenn man sagt, okay, dann ernähre ich mich jetzt halt von Gemüse und Obst und Bohnen und so, ne, ist ja auch gesünder. Also man kann dann sozusagen die gesunde mit einer günstigen Ernährung fast schon verbinden. Aber
ja,
ich glaube,
das Gemüse muss ja auch in Butter geschwenkt werden, sonst schmeckt es ja nicht.
Eben, das ist eben so die sehr. Deswegen, du sagst jetzt, hast du dir gerade selber das Argument geliefert, warum wir so viel über Butterpreise reden?
Nee, wir können gerne über Butter reden, aber der Butterpreis, also so viel Butter muss doch auch gar nicht an das Gemüse, dass es gut schmeckt. Also, weißt du, ich könnte das nachvollziehen, wenn jetzt irgendwie jeder Haushalt jeden Monat 50 Kilo Butter verbrauchen würde oder sowas.
Aber wenn also, jedes Mal, wenn du Nudeln mit Tomatensauce kochst, was du nicht oft machst, aber ich sehr oft, weil ich habe Kinder und viele andere Menschen haben auch Kinder und du machst immer Marcella Hasans Tomatensauce, weißt du, wie viel Butter das kostet?
Kriegst aus einem Klotz Butter 5-mal Tomatensauce.
Ja, und dann schmierst du noch Schulbrote jeden Tag und dann.
Ach, die machst du nicht mit Olivenöl? Ist doch viel gesünder.
Ja, aber ist auch ein bisschen versifft dann.
Ja, aber das ist ein schönes Argument, auch um die Kinder zu trollen. Mama, das ist gesund.
Naja.
So, jetzt können wir zum Beispiel Butter als Limerick-Thema nehmen.
Ja, finde ich
das
gut.
Das ist schön unverfänglich.
Ja, es ist endlich mal wieder ein unverfängliches Thema.
Ja, und es reimt sich auf Mutter.
Auf vieles. Butter reimt sich auf sehr viel. Futter, Kutter.
Mutter.
Du hast schon mal Mutter gesagt. Mutter. Egal. Gut, dass du nicht mitmachst. Also Butter ist das Thema und wir kommen zum Börsenticker. Montag.
Die Wall Street lahmt.
Dienstag.
Wall Street ganz im Zeichen der Nahostkrise.
Mittwoch.
Die Unsicherheit regiert.
Donnerstag.
Tag der deutschen Zwietracht an den Börsen.
Und Freitag.
DAX ringt mit der 19.000-Punkte-Marke. Gucken, vielleicht hat sich inzwischen was geändert. Vielleicht kriegen wir noch einen.
Ich guck mal.
DAX behauptet sich knapp über 19.000 Punkten.
Behauptet er, ja?
Behauptet. So. DAX erobert Marke schnell zurück.
Das ist doch schön. Dann enden wir auf einer positiven Note mit dem DAX und hier kommt der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn in den vergangenen Stunden noch finden, was du gerne ergänzen oder gerne auch korrigieren würdest?
Ihr habt mir ja heute ein paar Arbeitsaufträge gegeben und der erste, da ging es ja um dieses Gefühl, gibt es gerade mehr Kriege als früher? Die Frage ist natürlich so ein bisschen, welches früher ist gemeint und ich kann schon mal vorwegnehmen, es gibt dazu gerade noch keine aktuellen Zahlen. Was man aber sagen kann, ist, dass man im letzten Jahrhundert ab den frühen 90ern eben mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes oder des Kalten Krieges, der Situation in Deutschland, dem Zusammenfall der Sowjetunion, dass die Anzahl von Kriegen und Konflikten abgenommen hat. Wir aber seit ungefähr Mitte der 2000er wieder eine Zunahme haben international. Und ich habe den Konfliktbarometer vom Heidelberg Institute for International Conflict Research gefunden. Die werten internationale Konflikte aus. Kann man sich auch mal in Ruhe durchlesen. Ich fand das sehr interessant. Die unterscheiden nach 5 Kategorien und 3 davon sind auch gewaltvoll. Also sie starten auch schon bei so Disputen und etwas, was sie gewaltlose Kriege nennen. Wie genau das aussieht, ich glaube, das sprengt hier ein bisschen den Rahmen. Aber die haben bisher erst die Zahlen für 2022 veröffentlicht. Eigentlich sollten da im Sommer die Zahlen für 2023 kommen. Bisher kam noch nichts. Und genau, für 2024 werden sie dann eben nächstes Jahr kommen. Mhm. Und Ich habe mir diese Zahlen aber auch mal ein bisschen angeschaut. Und insgesamt, genau, gab es von 2012 bis 2017 und auch 2020 zumindest höhere Zahlen, als wir jetzt vor 2 Jahren hatten. Aber ja, wie genau das eben heute aussehen würde oder wie da der Vergleich ist, ist sehr schwer zu beurteilen. Ich habe das verlinkt und auch nochmal ein ganz interessantes Interview, wie ich fand, mit einem Konfliktforscher. Dieses Interview ist schon 10 Jahre alt, aber es geht auch da um dieses Gefühl von, passieren gerade mehr Kriege als früher. Und er benennt so ein paar Gründe, die Art, wie berichtet wird, Social Media und aber auch die Tatsache, dass wir einfach sehr schnell vergessen, wenn wir eben keinen persönlichen Bezug haben, warum sich dieses Gefühl so oft einstellt. Dann habe ich mich erinnert, ich habe dir schon mal eine Eselsbrücke für Ralf und Rolf gebaut, und zwar Ralf Stegner, AE, und Rolf Mützenich, OU. Kommen direkt hintereinander. Aber gut, so gut hat sie offenbar nicht funktioniert, wenn ist nicht verfangen. So, machen wir mal weiter mit dem Unterschied zwischen Moral und Ethik. Kleiner Philosophie-Exkurs. Also Moral, damit meint man eine bestimmte Art von Normsystem. Also und so ein Normsystem, das regelt unser Verhalten als Menschen. Und die Ethik ist die wissenschaftliche Disziplin, die diese Normsysteme untersucht. Also Ethik untersucht die Moral. Dann habe ich mich noch ein bisschen eingelesen in diese wirklich, naja, absolut furchtbare Geschichte von, und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Fasia Amin Sido, dieser Jesidin, die jetzt endlich mit ihrer Familie wiedervereint wurde. Genau, also du hattest es ja schon gesagt, 2014 wurde sie mit 11 Jahren vom IS gekidnappt und mit einem IS-Kämpfer aus Gaza zwangsverheiratet, mit dem sie dann aber, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich die Quellen richtig, also es ist alles eben auch so ein bisschen unklar, aber mit dem sie dann weiterhin in dieser Region lebte, in der der IS eben kämpfte. Und dort starb dann auch ihr Mann 2018 oder ihr, naja, Sklavenhalter, könnte man auch fast sagen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte sie eben 2 Kinder, die durch Vergewaltigung gezeugt wurden, und irrte dann wohl mit denen durch die Gegend. Es gibt da Berichte davon, dass sie in Ägypten waren, aber auch in der Türkei, was ja jetzt räumlich schon auch weit auseinander ist. Es ist, wie gesagt, alles nicht ganz gut dokumentiert. Kann man sich auch vorstellen, dass sie in der Situation andere Probleme wahrscheinlich hatte. Aber die Familie des Mannes, mit dem sie verheiratet war, hat sie dann aufgespürt und wohl nach Gaza gelockt und dort weiter, ja, dort wurde sie wieder gefangen genommen und hat wieder schreckliche Gewalt erlebt. Und der Mann, der sie eben dort versklavte, wurde dann jetzt vor kurzem bei einem israelischen Luftangriff getötet. Und danach konnte sie dann mit ihren Kindern fliehen und über TikTok tatsächlich ihre Geschichte teilen. Dadurch wurde dann die irakische Regierung und verschiedene aktivistische Gruppen auf sie aufmerksam. Und inzwischen ist sie dann unter anderem auch durch Vermittlung der USA wieder in den Irak zurückgekehrt und lebt dort mit dem Teil ihrer Familie, muss man leider auch sagen, der eben noch lebt. Also ja, einfach wirklich eine fürchterliche Geschichte. Mhm. Und dann hatte Holger ja so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht eher in einem Nebensatz daher gesagt, dass er glaubt, dass eine Zwei-Staaten-Lösung günstiger wäre als der Wiederaufbau nach dem Krieg in Gaza. Und es gibt keine Kalkulation dafür, wie viel eine Zwei-Staaten-Lösung kosten würde, weil das eben ja auch kein klares Konzept dafür gerade gibt, ja, genau. Vor allem in der jetzigen Situation. Aber was eben die Kosten des Wiederaufbaus angehen würde, Anfang Mai, also vor 5 Monaten, hat die UNO schon Kosten zwischen 30 und 40 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Gazastreifens ungefähr kalkuliert. Und genau, seitdem ist fast noch ein halbes Jahr Krieg mehr dort passiert. Aber ich habe keine aktuelleren Zahlen gefunden, aber das wollte ich irgendwie an der Stelle nochmal ergänzen.
Mhm. Vielen Dank dafür.
Gerne. Und dann war's das.
Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls. Ciao.
Kommen wir Wie immer am Ende der Sendung noch dazu, dass wir uns bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr diese Sendung möglich macht. Falls ihr noch nicht dabei seid, auf wochendämmerung.de findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer davon führt über Steady. Das hat für euch den Vorteil, dass ihr die Wochendämmerung ohne Werbung bekommt. Und wenn ihr dort Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub werdet, dann lesen wir außerdem am Ende eure Namen vor. Und genau das kommt jetzt.
Sind's eins.
Holgi, wann kommt NSFW 100?
Guter Journalismus kostet Geld. Mit einem Abo bei der Wochendämmerung könnt ihr das unterstützen. Kader und Holgi abonnieren nur die guten Quellen und fassen euch das Wichtigste daraus unterhaltsam zusammen. Win, win, win.
Martin Afanasyev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack hat sich in Lissabon verliebt und genießt jetzt zu Hause Fischkonserven von Thiago Ferrara.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der schon 9000 Kilometer von ihm entfernt ist.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Der auf dem Jakobsweg sehr unreligiös wandernde Dösewicht grüßt seinen besten Freund Dennis.
Doppeldecker Fahrrad.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Höhl.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Wing Commander Lord Fleschards Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es, kriselnden Firmen, besonders wenn diese noch Dividenden zahlen, irgendwelche staatlichen Mittel anders als Kredit oder gegen Aktien zu gewähren.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Olaf und Fiete haben wie alle anderen vergessen, Holgi zum Geburtstag zu gratulieren. Oder Holgi hat's ausgelassen. Nachträglich alles Gute. Immer einen Tag jünger als du. Sorry.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Ullas.
So dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier kommt der Fanclub.
Janine Schöne.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Schnauzt die Europagegner an wie Harras den Hartmann mit der Völkermühle Europas aus des Teufels General von Karl Zuckmeier.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Sebastian verweist auf Nibbler, der auf die Frage, was ist denn bitte Temu, antwortet. Als Boomer kennst du die Art von Warensortiment vielleicht besser unter dem Namen Nanunana. Gibt's hier in Tempelhof, gibt's tatsächlich noch einen Nanunana?
Ja, hier in Friedrichshain auch.
Das ist echt irre.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Vladislav Baby Don't Hurt Me.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Das war, wie hieß noch mehr, diese Barbara hieß doch, diese Frau, die immer so Sachen, Street-Art-Sachen ja hingeklebt hat und so. Und die hatte das, glaube ich, mal bei einer Türklinge, wo Vladislav drauf stand, dahinter geklebt. Baby Don't Hurt Me.
Okay, jetzt bin ich auch, jetzt habe ich auch wieder den Song im Ohr. Jetzt habe ich den Witz auch verstanden. Okay.
Vladislav.
Ja, 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 genau. Das ist ähnlich wie Alekta Movik Movik.
Ja. hatten wir Johannes Bauermann schon?
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Lise grüßt die Katana.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Antonio Coimbra de la Coronia e Azevedo.
Gian Andrea Konzett.
Katrin Czernocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Monster Techie fragt sich, ob der Hans Herbst der Hans Herbst ist.
War das Hans Herbst? Die weißen Tauben sind müde. War das Hans Herbst?
Keine Ahnung.
Komm her, mein Kind. Ei, 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 das ist Englisch für Icke, Icke, Icke.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Oh ja, das kann ich verstehen. Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht der zwei und so weiter.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß gähnt sich ins Wochenende.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Juni.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Mirjam, Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Ich sehe meine Rechte nicht beschränkt oder bedroht, ich sehe mich bedroht durch Rechte und Beschränkte.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Et wärmste Jäckchen ist ein Konjäckchen.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Urum und so weiter.
Tobias Johannes,
Annette K.,
Tobi K.,
Philipp Kaden,
Arne Kamola,
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern,
Kamikasi,
Tim Klausmeier,
Oliver Kleinert,
Christopher Kluwe,
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski, Wir sind keine Kanzlei,
Jessica Kogoy,
Dr. Helmut Kohl,
Thomas Kohler,
Markus Krause,
Magali Kreuzfeld, Dr. Kohl, so viel Zeit muss sein, hat er ja mal zu einem NDR-Journalisten gesagt.
Ich weiß, sehr peinlich irgendwie, habe ich mich fremdgeschämt. Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubich.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossen.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Nur konsequent nach ihrem miserablen Wahlergebnis. Christian Lindner begrüßt Rücktritt von Grünenspitze.
Gruß vom Fresh-Cuber Roland, Zauberwürfel-Erklärbär und Speed-Cuber oder wie mich WDR 4 kürzlich nannte, Hochgeschwindigkeits-Zauberwürfellöser. Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher.
Ey, du, Glückwunsch und ey, du, ja. Kathole.
Ich kann solche Leute nicht beglückwünschen, das schüchtert mich ein. Also wie solche Leute Zauberwürfel lösen, wirklich, das ist kein Witz, das schüchtert mich ein. Wenn ich das sehe, sitze ich da und denke, oh Gott, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Ich muss sofort, bitte tu sich ein Loch auf und lass mich darin versinken. Das ganz wenige Dinge schüchtern mich ein und Speedcuber gehören dazu.
Okay, ich weiß schon, was der Sohn dir morgen mal zeigen wird.
Ja gut, dann wird er enterbt, ne? Jetzt hat er die Wahl, so, ne? So, wo waren wir denn? Ey, du Opferkathole?
Hab ich gesagt?
Michael Ott.
Nils Plantholt.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Wetterschutztag aufmerksam.
Welttierschutztag.
Oh, stimmt, ich habe kurz den Blick gesenkt und dann wurde es unscharf wegen der Gleitsichtbrille. Frau Rabe macht auf den Welttierschutztag aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Michael Reisler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rotloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Danke und schöne Grüße.
Ich will nach Sven Rudloff will ich immer noch, mein Gehirn will da immer noch Ruth Rutzin machen. Ja, ist irre. Wo ist eigentlich Ruth Rutzin?
Sie ist in unseren Herzen eingebrannt.
Ruth Rutzin im Herzen. Jürgen Schäfer hatten wir schon, ne?
Ja, wir hatten noch Danke und schöne Grüße schon.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
This is Sparta.
Sparta, ist auch schön. Sie im Film mal sagen müssen. This is Sparta. Daniela Stark. Ich würde gerne ein bisschen lauter brüllen können, aber mir tut alles weh, fällt mir gerade auf.
Oh, Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommes Stein.
Reuiger Kopfsteinpflasterstein. Genau das.
Oh.
Boah, Leute, ich sag's nochmal, ich hatte diese Woche einen Motorradunfall, also ich bin mit meiner Vespa auf feuchtem, wirklich glitschigem Kopfsteinpflaster weggerutscht, habe mir den Roller zur Hälfte zerbeult und mir den Brustkorb geprellt, ganz massiv, das rechte Knie geprellt, den rechten Ellbogen geprellt, darum habe ich auch nicht so viel Luft heute. Also passt bloß auf, wenn ihr mit Fahrrädern oder Motorrädern auf Kopfsteinpflaster unterwegs seid, vor allen Dingen so nach dem Sommer, wenn der Regen gerade wieder mehr oder weniger angefangen hat.
Ja, und dann die Blätter ja auch. Der Regen und die Blätter, so eine glitschige Masse.
Das kommt auch dazu,
ja. Und
bei mir kam dann halt auch noch dazu, dass das war die Vespa, die im Haus meiner Eltern geparkt war, mit der ich da gefahren bin. Und das habe ich immer nur bei schönem Wetter gemacht. Mhm. Und die Vespa, die ich hier in Berlin habe, die hat halt Anti-Schlupfregelung und Anti-Blockiersystem. Mhm. Und mit der kannst du halt auch so Kopfsteinpflaster dich kaum verbremsen. Mit der kannst du auch durch Kurven fahren, wenn da Blätter liegen und so. Mhm. Und ich habe mich halt an diese Sicherheitsfeatures derart gewöhnt gehabt, vermute ich jetzt mal, dass ich einfach unvorsichtiger gewesen bin, als ich normalerweise gewesen wäre mit der alten Vespa. Ja, auch noch sowas, was man vielleicht auf dem Schirm behalten sollte.
Nun ja.
Daniela Stark.
Sind wir aber weit nach oben gekommen. Wir sind bei Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
gehen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth noch ein paar Mal ins Freibad, ehe es wieder zu spät ist.
Geht das jetzt echt
zu spät?
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Otra Fischer.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker und so weiter.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme.
Tobias Wirth.
Sascha wünscht allen einen schönen Sommer, Witte.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mir wieder Werbung für den Lieder-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Ich habe jetzt 3 Wochen geübt, mit dem Anus zu atmen. Und was soll ich sagen? Zu 50% klappt es schon. Also ausatmen geht. Warte jetzt noch auf eine adäquate Mundspülung.
Und Me Too. Oh Gott.
Xinka Bnalop Bak Bifo B Ktpomn Ak Bab Hünnae Peo Bif.
Nee, da steht, das war Niedersorbisch am Ende. Aber das davor lassen wir einfach und mögen sich alle fragen, was es war. Ich glaube, in der letzten Sendung, wo wir den Namen vorgelesen haben, haben wir es schon aufgelöst.
Ja, da habe ich das aber, glaube ich, auch bei DeepL reingeschmissen, um es irgendwie rauszukriegen.
Das stimmt.
Ich mache das jetzt einfach nochmal.
Jedenfalls vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich spare auf eine neue Karosserie für meinen Roller.
Und das
Frauen sind deine Feinde. Du bist kein guter Mensch. Du bist ein schlechter Mensch.
Das steht
Frauen
da?
Sind deine Feinde. Du bist, das steht da. Ukrainisch erkannt. Ich guck mal, was bei Russisch sein. Russisch. Hä? Zinja, Vjastor, was, Stupine, Strovi, das war Niedersorbisch. Hä?
Das war Niedersorbisch, genau. Hinten steht, das war Niedersorbisch.
Ja, aber... Also,
was vorne steht, ist interessant.
Ja, aber das über, also DeepL übersetzt es nicht wirklich. Da steht Zinsa, Vjazor, was, Wutzobnje.
Die Frau wird dich essen.
Strovi. Das war Niedersorbisch.
Also mein Ding schmeißt aus, die Frau wird dich essen.
Ukrainisch, Frauen sind deine Feinde, du bist kein guter Mensch, du bist ein schlechter Mensch. Was ist denn das? Das ist vollkommen...
Vielleicht ist es ein Sprichwort?
Das kann natürlich sein, aber das, aber nee, aber...
Jetzt stehen wir ganz schön doof da.
Ja, ich finde das total, ich google da jetzt nochmal Translate, Google.com.
Den letzten Teil, bei mir sagt es, es ist Ukrainisch.
Ja.
Den letzten Teil dieses nach dem Komma, lass den weg. Das ist,
den lasse ich den mal weg.
Da steht in Kyrillisch, das war Niedersorbisch.
Ukrainisch, die Frau wird dich fressen.
Die Frau wird dich fressen.
Aber warum übersetzt das mit dem Komma nach hinten, mit dem Niedersorbisch? Das ist ja schon nochmal spannend.
Naja, nee, da steht in Kyrillisch und ich kann das lesen, das war Niedersorbisch. Das steht da einfach, wie früher da immer Martin Balasch stand.
Ja, ja, interessant ist, wenn ich das, wenn ich anstelle des Kommas einen Punkt setze,
ja,
vor das war Niedersorbisch, dann ist Frauen sind deine Freunde, das war Niedersorbisch.
Es ist einfach
es
ein großes Rätsel.
Mysteriös, genau, es ist mysteriös.
Aber danke Martin, der das bestimmt da reingeschrieben hat.
Das Mabdin-Banat-Mysterium.
Genau, der auf jeden Fall hier unsere Gehirne frisch hält. Vielen Dank dafür und das war die Wochendämmerung vom 4. Oktober 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.